Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte. Was wir hier hören, ist Gottes Wort. Es ist das Wort von Jesus Christus höchstpersönlich an die Gemeinde in Thyatira. Offenbarung 2 von Vers 18 an. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira. Der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren. Aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Aber es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefsten Geheimnisse des Satans nennen. Ihnen rufe ich zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ich habe mir überlegt, wie Andreas Simank bei der Schriftlesung Isabel betont. Da habe ich gedacht, das muss ich mir merken, ich muss nicht sagen, Isabel oder Isabel, jetzt weiß ich, wie ich sagen muss. Wenn ich mich da dann vertue, dann verzeih mir das. Isabel. Das ist mit den Namen immer so eine Sache, wie man sie richtig betont. Also der vierte persönliche Brief von Jesus geht an die Gemeinde von Thyatira. Übrigens, wenn ihr das mittlerweile bemerkt habt, die Reihenfolge geht so. Also hier haben wir angefangen, Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sardes kommt noch und Philadelphia und dann Laodicea. Das ist genau diese Reihenfolge, wie sie in der Bibel ist. Diese Stadt war für den Handel mit Purpurstoffen bekannt. Eine Purpurhändlerin namens Lydia, die in Philippi wohnte, war die erste Frau, die aufgrund der Verkündigung auf europäischem Boden sich bekehrte, und zwar in der Begegnung mit Paulus. Lydia war in Thyatira aufgewachsen. In der Apostelgeschichte heißt es, eine dieser Frauen, die da mit Paulus zusammen war, die hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte, also eigentlich den jüdischen Glauben angenommen hatte. Und während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Diese Lydia ließ sich dann aufgrund der Begegnung mit Paulus mit ihrem ganzen Haus taufen und wurde dann vermutlich auch eine Station da in Philippi für den Gemeindebau. Den treuen Christen in Thyatira hatte Jesus etwas ganz Wichtiges zu sagen. Gegenüber den Christen in Thyatira bezeichnet sich Jesus als Sohn Gottes. Das ist das einzige Mal, wo dieser Begriff in der Offenbarung verwendet wird. Sohn Gottes. Warum benutzt Jesus diese Bezeichnung gerade gegenüber dieser Gemeinde? Ich nehme an, dass es in dieser Gemeinde Leute gab, die nicht akzeptierten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist übrigens eine Meinung, die heute sehr, sehr weit verbreitet ist. Auch in sogenannten christlichen Gruppen wird das vertreten. Da sagt man, Jesus ist wohl eine besondere Person, aber nicht Sohn Gottes. Hier im Volkshaus trifft sich jeden Monat eine Gruppe, die genau diese Überzeugung verkündet. Der Saal ist platschvoll. Aber Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Und trotzdem sprechen sie von Jesus, sie sprechen von Gott, sie haben die Bibel und argumentieren. Das gibt es mehr, als wir denken. Und die Anführerin solcher falschen Lehren war vermutlich Isabel, die wir heute etwas genauer und besser kennenlernen. Nun sagte Jesus, schreibe den Engel der Gemeinde in Thyatira, der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lass der Gemeinde sagen. Augen wie Feuerflammen und Füße wie Golderz glänzen, diese Vorstellung kann einem geradezu Angst einjagen. Ich soll euch mal vorstellen, jemand guckt mich mit feurigen Augen an. Feurige Augen sind ein Bild für die Fähigkeit von Jesus, die tiefsten Gedanken und Motive eines Menschen zu erkennen. Jeremia fragte einmal, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz, voll Unheil ist es, wer kann es durchschauen? Wer kann das wirklich richtig durchschauen? Und Gott antwortet, ich, der Herr, sehe auf seinen Grund, ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen, ich gebe jedem, was er aufgrund seiner Taten verdient hat. Jesus will die Gemeinde darauf aufmerksam machen, dass ihm nichts entgeht. Wenn viele Christen in dieser Gemeinde nicht verstehen, was in dieser Gemeinde eigentlich los ist, Jesus weiß ganz genau, was geschieht und welche Leute für gewisse Missstände verantwortlich sind. Und vielleicht beschleicht den einen oder anderen jetzt so gewisses, so ein mulmiges, unangenehmes Gefühl. Huch, ich bin ja vor Gott wie ein gläserner Mensch. Genau gegen das wehrt sich ja die ganze Gesellschaft. Datenschutz, kein Thema hier. Da gibt es absolut keinen Datenschutz. Nichts kann ich vor Gott verbergen. Ich bin wie ein gläserner Mensch. Ich finde das wunderbar. Ich denke oft bei diesen Datenschutz-Diskussionen, denke ich immer, wenn die dann was prüfen, denke ich immer, ja, das können sie bei mir gut prüfen, ich habe kein Problem. Datenschutz ist in der Regel meistens für die wichtig, die was zu verbergen haben. Natürlich auch, dass man schützt, dass Daten missbraucht werden, aber es ist oft so, dass diese Schutzmechanismen auch in unserer Gesellschaft oft die schützen, die eigentlich Unrecht tun. Gott kennt mich durch und durch. Das ist für mich eine tiefst tröstliche Wahrheit. Gott kennt mich durch und durch besser, als mich irgendein Mensch kennt, sogar noch besser, als ich mich selber kenne. Da ist jemand, der wirklich weiß, wie ich es meine, wenn mich die ganze Welt nicht versteht. So weiß Gott, wie ich es meine, weil er mein Herz sieht. Das finde ich enorm tröstlich. Angst haben muss nur jemand, der etwas zu verbergen hat. Und so sagte Jesus einmal, jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht, er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch in dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Also wer nichts zu verbergen hat, der kann ans Licht. Wer nichts vor Jesus zu verbergen hat, der kann sich eigentlich nur darüber freuen, dass Jesus ganz genau hinsieht. Die Christen in Thyatira waren von diesen feurigen Augen Jesu bestimmt ermutigt jedenfalls die, die nichts zu verbergen hatten. Es konnte für sie keinen Zweifel mehr geben. Jesus sah alle Machenschaften derer, die sich gegen ihn auflehnten. Was vielleicht verborgen blieb von ihrem Tun durch diese Belastung in dieser Gemeinde, sah Jesus. Jesus sah auch in das Herz der Christen, die ihm aufrichtig folgten. Sie mussten sich nicht besonders anstrengen, um Gott zu beweisen, dass sie ihm treu blieben. Sie konnten einfach und einzig sagen, Herr, schau in mein Herz, du siehst, dass ich dich liebe und dass ich dir gerne nachfolge. Ist das nicht entlastend? Sie mussten nicht irgendetwas erkrampfen, irgendwie einen Wettbewerb zwischen, wer ist noch besser gläubig und zu zeigen, dass ich noch besser bin als die anderen. Ich kann einfach sagen, Herr, du siehst in mein Herz und du weißt, wie ich es meine. Das ist alles. Jesus wollte der Gemeinde zeigen, dass er genau hinsieht. Er verurteilt nicht einfach eine ganze Gemeinde. Er verwirft nicht die ganze Gemeinde in Thyatira, sondern er sagt, ich habe einen Blick, diese feurigen Augen sehen sehr präzise, was zu verurteilen ist und was zu belohnen ist. Ich werde nicht die Gemeinde als Kollektiv einfach verwerfen, weil da in der Gemeinde sich etwas Schreckliches abspielt. Jesus begann mit dem Positiven, das er in dieser Gemeinde sah, und das lässt sich tatsächlich sehen. Jede Gemeinde könnte sich darüber freuen, von Jesus eine solche Beurteilung des Gemeindelebens zu erhalten. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft, deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Ist das nicht großartig, was Jesus über diese Gemeinde sagte? Die Liebe ist vorhanden, nicht wie in Ephesus, wo er sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Nein, im Gegenteil, Jesus sagt sogar, dass sie noch mehr tun als früher. In dieser Gemeinde gab es erkennbares geistliches Wachstum. Der Glaube, die Hilfsbereitschaft, die Ausdauer zeugen von einem geisterfüllten Leben. Das ist eine wunderbare Gemeinde, finde ich wenigstens. Also wenn Jesus das über uns sagt, dann können wir schon mal ein bisschen durchatmen und sagen, danke Herr, dass du uns so siehst. Bräuchten wir als Gemeinde Ermutigung, wäre Thyatira eine gute Adresse gewesen. Es wäre interessant, wenn wir die Gemeinde besuchen könnten. Wir würden viele positive und ermutigende Eindrücke bekommen von ihr. Hätte das Jesus nicht so gesagt. Und doch oft ist es so, wo viel Licht ist, da gibt es auch Schatten. Und der Teufel betreibt seine Machenschaften mit Vorliebe da, wo Menschen mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen wollen. In Thyatira war es eine Frau, die mit dem Namen Isabel bezeichnet wird. Sie richtete in der Gemeinde einen riesengroßen Schaden an. Und was um diese Frau herum geschah, konnte von Jesus nicht unbesehen bleiben. Und deshalb musste er sagen, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Isabel war nicht der Name dieser Frau. Vermutlich hat keine Frau in Thyatira Isabel geheißen. Mit diesem Namen charakterisiert Jesus die Art und Weise, wie diese Frau in der Gemeinde wirkte. Deshalb wollen wir mal sehen, wer diese Isabel war. Der israelitische König Ahab heiratete Isabel, auf die Jesus hier Bezug nahm. Diese Heirat wurde im Buch der Könige mit Recht beklagt. Das heißt da, es war noch das Wenigste, das Ahab an dem Götzendienst Jerobeams festhielt. Was viel schlimmer war, er heiratete Isabel, eine Tochter Etbals, des Königs der Phönizier. Und er ging so weit, dass er dem Gott Baals Opfer darbrachte und sich vor ihm niederwarf. Isebel verführte den König Ahab zum Götzendienst. Ahab ließ für ihre Götter Heiligtümer bauen, aber er warf sich auch vor diesen Göttern nieder und betete sie an. Und das allein genügte Isebel nicht. Sie war damit nicht zufrieden, dass sie ihre Götter in Israel einführen konnte. Sie wollte die Verehrung des Gottes Israels total zerstören. Sie veranlasste die Ermordung aller Propheten, die dem Gott Israels dienen wollten. Sie nutzte ihre Macht und ihren Einfluss, den sie auf ihren Mann hatte, um hunderte Götzenpriester nach Israel zu bringen. Der Prophet Elia sagte zu Ahab, als er ihn auf den Karmel einlud, es hat ja da kein Wasser, kein Regen gegeben, und Ahab wollte Elia einmal mehr nachstellen, am liebsten umbringen. Und dann sagt Elia, also bring diese Priester auf diesen Berg Karmel, rufe die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die von Isebel mit Essen und Trinken versorgt werden. Das war also eine ganze Menge, die diese Isebel unterhielt. All diese Propheten waren von der Gunst Isebels abhängig. Sie übte auf diese Propheten eine Macht aus. Sie war im Hintergrund die Drahtzieherin des falschen Gottesdienstes. Wehe, wer dabei ihr in die Quere kam. Ihr Einfluss war dermaßen stark, dass sich sogar der große Prophet Elia einschüchtern ließ von ihr. Muss man mal sich vorstellen. Sie schickte Boten zu Elia, als dieser ihre Propheten tötete nach diesem Karmelereignis, und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Das war etwas zu viel für den Elia. Das hat er fast nicht verkraftet. Er erschrak unheimlich über diese Androhung. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Das ist ein hochgeistlicher Mann gewesen. Da sehen wir, was so eine Macht ausüben kann, auch als Menschen, die Gott ergeben sind. Es packte ihn die Angst und er floh. Und das ging so weit, dass er nicht einmal mehr sein Leben davon bringen wollte, sondern dass er nur noch Gott bat, in aller Ruhe sterben zu können. Er setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Das hat es Isebel fertiggebracht. Einen großen Prophet, der viele Wunder tat, der in der Macht Gottes wirkte, am Schluss sagt, und ich bin nicht besser als meine Vorfahren, lass mich sterben. Eine unheimliche Frau, diese Isebel. Keine harmlose Frau. Eine unheimliche Macht ging von dieser Frau aus. Und wenn Jesus diese falsche Prophetin in Thyatira mit Isebel in Verbindung brachte, weist er darauf hin, dass jemand in dieser Gemeinde eine negative, zerstörerische Macht ausübt. Jesus zeigt ihr auf, dass jemand damit beschäftigt war, die Gläubigen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen, auszurotten oder zumindest massiv einzuschüchtern. Isebel missbrauchte nicht nur ihre Macht, sie handelte oft im Verborgenen, verdeckt, sozusagen undercover. Sodass man nicht wissen konnte, dass sie eigentlich die Verursacherin war. Ihr Mann, der König Ahab, schien ihr völlig hörig zu sein. Auf mich macht er ein bisschen den Eindruck wie ein Pantoffelheld, der so zu Hause sitzt und schmollt, wenn ihm etwas über die Leber gekrochen ist und vergisst, dass er König ist eines Landes und zu regieren hätte. Sie scheute sich nicht, im Namen ihres Mannes zu handeln. Das kann ich an einem kleinen, eindrücklichen Beispiel aufzeigen. Der König Ahab hatte die Idee, einen Weinberg zu kaufen, der bei seinem Palast lag. Nabot, der Eigentümer, trat aber nicht auf dieses Geschäft ein, weil er sagte, das ist das Land, das ich geerbt habe, das hat in Israel eine ganz bestimmte Bedeutung, das gehört in mein Geschlecht, in meine Familie und das will ich auch meiner Familie weitergeben. Das war zu viel für Ahab. Das konnte er nicht verkraften. Er hat zwar viel Land gehabt, er hat einen großen Palast gehabt, er hat Bedienste, er war kein armer Mann, aber diesen Weinberg wollte er unbedingt haben. Und weil er ihn nicht bekam, was machte er? Er legte sich ins Bett und aß nicht mehr. Als wenn es in diesem Reich Israel nichts anderes gegeben hätte, mit dem er sich hätte beschäftigen können. Er schmollte in seinem Bett vor sich hin. Ob er darauf abgezielt hat, dass dann seine Frau kommt und sagt, ja, mein lieber Ahab, was ist denn mit dir los? Kann ich dir helfen? Warum isst du denn nichts mehr? Dann erklärt dir Ahab, was ihm Schreckliches geschehen ist, was für eine traurige Sache und Demütigung er erleben musste als König. Und dann ist die Reaktion Isebels ganz typisch. Bist du der König im Land? Natürlich bist du der König. Steh auf, sei wieder vergnügt und lass es dir schmecken. Ich werde dir Nabots Weinberg schon verschaffen. Komm, kleiner Junge, iss wieder, sei fröhlich, lache, ich erledige deine Geschäfte schon. Und so nahm sie dieses Geschäft in ihre Hand. Sie schrieb im Namen Ahabs an die Ältesten und die einflussreichen Männer in Israel, Nabots Mitbürger, und versah die Briefe mit dem königlichen Siegel. Sie wirkte undercover. Alle dachten, das sei Ahab. Nur die genau wussten, wie das läuft zwischen den beiden, wussten natürlich, dass da Isebel dahinter stecken muss. Sie handelte im Namen des Königs, und diese Tatsache bewog einige Ausleger der Offenbarung zur Annahme, dass Isebel in Thyatira die Frau eines einflussreichen Ältesten sein könnte, der von seiner Frau für diese schlimmen Verführungen, die da geschahen, missbraucht wurde. Jedenfalls war der Schaden groß, übrigens um die Geschichte von dem armen Nabot noch zu beenden. Er wurde also dann ermordet und dann hat dann der Ahab tatsächlich seinen Weinberg bekommen. Ob er glücklich wurde damit, ist fraglich. Jedenfalls, egal ob das jetzt eine Frau eines Ältesten war oder nicht, der Schaden war sehr groß, den diese Frau verursachte. Offensichtlich war es schwierig, gegen Isebel anzukommen. Die Gläubigen, die doch vorbildlich lebten, schienen mit dieser Situation überfordert zu sein. Vielleicht können wir daraus lernen, dass wir immer dort vorsichtig sein müssen, wo Leute, seien es Frauen oder Männer, uns in ihren Bann ziehen wollen. Dort, wo rechter Glaube und tiefe Erkenntnis plötzlich mit einer Person verbunden wird und fast nur noch mit dieser Person. Die Leute treffen sich dann nicht mehr, um Jesus die Ehre zu erweisen und zu hören, was er ihnen zu sagen hat, sondern sie versammeln sich um eine Person, die Macht über ihre Anhänger ausübt. Und nur noch, was diese Person sagt, stimmt. Und selbst wenn die Bibel verbogen wird, dass die Balken krachen, es stimmt, was sie sagen. Und selbst wenn sie sagen, sie hätten besondere Offenbarungen, die Leute nehmen sie ihnen ab. Das ist ein deutliches Zeichen für eine gefährliche Entwicklung. Und das sind oft Leute, die so etwas tun, die den christlichen Glauben sehr gut kennen. Sie wissen, was wir hören wollen, aber sie beginnen Lehren dazu zu mischen, die sich mit der Wahrheit nicht vertragen. Das geschieht auch in der heutigen Zeit viel mehr, als wir denken. Deshalb ist es sehr hilfreich, wenn wir die Bibel gut kennen. Denn mit der Bibel hat uns Gott einen Maßstab in die Hand gegeben. Und jetzt weiß ich, jetzt gibt es natürlich ganz verschiedene Auslegungsweisen. Und man kann das so und so sehen. Aber alles in der Bibel kann man nicht einfach so und so sehen. Das ist so einfach, ist das auch nicht. Und auch wenn diese Leute oft mit der Bibel argumentieren, kann man auch mit der Bibel ihnen etwas entgegenhalten. Genauso wie der Teufel gegenüber Jesus mit dem Wort Gottes argumentiert. Und was hat Jesus gemacht? Er hat das Wort Gottes entgegengestellt. Aber im richtigen Zusammenhang, nicht wie der Teufel, der es aus dem Zusammenhang gerissen hatte. Das Erstaunliche aber an dieser Sache ist, dass Jesus selbst dieser Frau, die so viel Schaden angerichtet hatte, Zeit zur Umkehr gab, dass sie umkehren konnte. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigerte sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Offensichtlich war sie nicht bereit, etwas zu ändern. Sie wollte sich vor Jesus nicht demütigen. Sie hätte ja ihren falschen Weg auch gegenüber ihren Anhängern eingestehen müssen. Das wollte sie vermutlich nicht. Macht ist etwas Berauschendes. Und wenn sie so viele Leute an sich binden konnte, die auf sie hörten und sie plötzlich zur Einsicht kommt, dass das falsch ist, was sie glaubt, dann verliert sie alle Anhänger und alle Achtung von diesen Leuten und sie verliert die Macht. Das ist ein großer Verlust für Menschen, die machthungrig sind. Sie wollte es nicht. Und es ist nun ganz wichtig, dass wir das, was Jesus nun sagt und tun wird, dass wir das auf diesem Hintergrund verstehen. Denn was dieser Frau nun zustößt, geschieht ihr deshalb, weil sie die Gnade Gottes ablehnte. Jesus wäre ihr gnädig gewesen. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett und die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größter Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was die Frau tut. Sebel wird von einer schweren Krankheit heimgesucht werden und auch ihre Anhänger werden in große Nöte geraten, die mit ihr Ehebruch begangen hatten. Ehebruch meint hier nicht unbedingt das, was wir uns jetzt so vorstellen, sondern meint vor allem auch im geistlichen Sinn die Abwendung von Jesus und die Verehrung anderer Götter. Das sehen wir im Alten Testament oft bei den Propheten, die wird das Volk angeklagt des Ehebruchs, weil sie den Gott Israels verlassen hatten. Es hat auch noch eine weitere Komponente, aber das würde jetzt einfach zu weit führen. Aber auch hier wird die Gnade Gottes sichtbar. Wenn sie zur Besinnung kommen und sich von dem abwenden, was Isabel sie lehrte, werden sie verschont. Schlicht und ergreifend einfach verschont. Stellt euch das vor. Jesus sagt, wenn sie sich abwenden, werden sie verschont. Sie müssen jetzt nicht noch eine Strafe absolvieren. Sie müssen nicht noch irgendwie mir welche Beweise bringen. Es reicht, wenn sie sich davon lossagen. Ist doch Gnade. Sie müssen nicht 10 Jahre lang noch etwas abbezahlen, mir eine Schuld. Ich verschone sie einfach. Die schwere Krankheit der Isabel hätte dazu dienen können, dass ihre Nachfolger zur Einsicht kämen und sich von ihr abwenden und wieder ganz Jesus zuwenden. Wer aber Isabel trotzdem treu blieb, der wird die Folgen dafür selber tragen müssen. Wer die Gnade Gottes ausschlägt, muss die Verantwortung dafür selber tragen. Isabels Kinder aber müssen sterben, ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken, da sehen wir wieder die Anspielung auf diese feurigen Augen, die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben. Und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Dieses Gerichtshandeln von Jesus soll den anderen Gemeinden helfen, dass sie die Wichtigkeit erkennen, Jesus treu zu bleiben. In der Gemeinde von Thyatira lebten nicht nur die Leute, die auf Isabel hörten und ihr hörig waren. Sonst hätte Jesus der Gemeinde kein so großartiges Lob geben können, wie sie leben. Es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Boah, das ist ja ganz fürchterlich. Die tiefen Geheimnisse des Satans. Das erinnert mich Auch an die Propheten in der Zeit des Säbels. Sie waren nicht bereit, den Gott Israels zu verleugnen oder neben ihm noch andere Götter anzubeten. Und Gott hatte sie verschont. Zu Elia sagte er, um ihn zu ermutigen, ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben. Alle, die nicht vor Baal niedergekniet sind und sein Bild nicht geküsst haben. Gott selber greift hier ein. Gott selber beschützt seine Kinder. In Thyatira gab es auch solche Leute, sie ließen sich von der Lehre und von der Macht Isebels nicht beeindrucken. Selbst wenn die Anhänger von höherer Erkenntnis sprachen, die sogenannten Tiefen des Satans, die sie erkannten. Was das genau war, wissen wir nicht. Aber vermutlich handelt es sich um besondere Erkenntnisse, in die man sich wie einweihen ließ. Ich denke, es war wie eine Entscheidung zu treffen. Jetzt glaube ich diesen Lehren, die diese Isebel vermittelt. Es muss nicht bedeuten, dass sie von den tiefen Geheimnissen Satans sprachen, dass sie das so bezeichneten. Jesus hat hier vermutlich diese sehr geistliche und geistlich scheinende Lehre als die Lehre Satans entlarvt durch seine Aussage. Das war vermutlich typisch für diese Gemeinde, dass man immer von diesen tiefen Erkenntnissen sprach. Das war wie bei uns mal vor Jahren, hat man immer von geistlicher Reife gesprochen. Der ist geistlich und der ist nicht geistlich. Und das war wie bekannt bei uns. Man beurteilt nach geistlich und nicht geistlich. Und so kann es auch in der Gemeinde sein, dass es immer Leute gab, die von einer tiefen Erkenntnis sprachen. Und Jesus jetzt diese tiefe Erkenntnis entlarvt als eine teuflische Erkenntnis, indem er sagt, die von der tiefen Erkenntnis Satans. Dass das wie entlarvt. Von dem die Leute immer sprechen, das tönt so wunderbar, das ist eigentlich gar nicht von mir, sondern ist von Satan. Wenn sie natürlich von den tiefen Geheimnissen Satans sprechen würden, dann würden ja viele Christen schnell mal erwachen und sagen, ja, also das stimmt irgendwie, wir können ja nicht von den Geheimnissen Satans sprechen, bei uns geht es ja um Jesus. Wie hochtrabend und spannend das alles daherkam. Es gab viele Christen in Thyatira, die sich davon nicht beeindrucken ließen. Unbeirrt blieben sie Jesus treu und vertrauten der gesunden Lehre, die nicht so spektakulär wie diese Lehre der Isabel war, aber die durch die Apostel überliefert wurde. Und manchmal ist es schwierig, einfach an dieser Lehre der Apostel zu bleiben, das, was wir überliefert haben, weil das manchmal nicht so spektakulär ist, manchmal einfach ganz normales Leben ist. Aber ich kann euch garantieren, dass das uns ans Ziel bringt. Jesus verlangte von diesen Christen nicht, dass sie gegen Isebel kämpfen. Es war nicht ihre Aufgabe, die Macht dieser Frau zu brechen. Die ganze Sache war vermutlich zu verworren und zu undurchschaubar. Das konnten eben nur die feurigen Augen von Jesus klar erkennen und beurteilen. Die Christen, die nicht mit Isebel in Verbindung standen, mussten nur etwas ganz, ganz Einfaches tun. Sie sollten an dem, was sie hatten, festhalten. Eine kleine, aber sehr wichtige Aufgabe. Haltet, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Ist das nicht befreiend? Sie haben nicht einen Kampfauftrag, jetzt auf Isebel loszugehen, ihre Anhänger auszurotten. Nein, haltet an dem fest, weiter lege ich euch keine Last auf. Sie sollten einfach unbeirrt das Christenleben so, wie sie das bis jetzt getan hatten. Sie sollen weiter so leben, wie Jesus sie eingangs des Briefes rühmte. Mit ihrer Liebe, mit ihrer Ausdauer, mit ihrer Hilfsbereitschaft. Um alles andere sorgt sich Jesus selbst. Wer diese einfache Forderung von Jesus befolgt, der wird reich belohnt werden. Auch hier ist sehr interessant, was Jesus sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit einem eisernen Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Was Jesus hier sagt, ist in Anlehnung an den Psalm 2. Er versprach den Christen, die unter dem Machtmissbrauch Isebels litten, dass sie selbst einmal Macht ausüben werden. Zwar nicht dieselbe Macht, sondern eine bessere Macht. Aber sogar eine Macht, wie sie Jesus hat. Ich verleihe ihn damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und das Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Morgenstern weist auf die Herrschaft hin. Das war ein Zeichen in der damaligen Welt für die Herrschaft. Und es ist interessant, dass hier, wo die Isebel Macht ausübt über die Gemeinde, Jesus denen, die ihm treu sind, so antwortet und sagt, auch ihr werdet einmal Macht haben, aber von ganz anderer Qualität. Also, ihr habt euch gar nicht zu fürchten vor dieser Frau und ihr habt gar keine Angst zu haben, dass ihr immer so machtlos leben werdet, sondern es wird der Tag kommen, wo ihr große Macht bekommen werdet von mir. Hat genau die Christen an diesem Punkt ermutigt. Vielleicht waren sie ebenso wie der Elia, der die da lag und denkt, wir wollen sterben. Wir sind nicht besser als unsere Vorfahren. Und Jesus ihnen zuspricht, doch bleibt, haltet fest und ihr werdet staunen, welche Macht ihr bekommen werdet, wenn ihr durchhaltet. Wehrt euch gegen die falschen Geister, bedeutet für die Christen in Thyatira, die der Isebel noch nicht gefolgt waren, einzig und allein, dass sie an dem festhielten, was sie hatten. Haltet fest, was ihr habt, bis ich komme, weiter lege ich euch keine Last auf. Wenn wir solchen Verhältnissen leben oder uns Menschen mit solcher unheimlicher Macht begegnen, heißt das für uns, wir gehen unseren Weg und wir halten fest an dem, was wir haben. Egal wie populär, egal was dort alles geschehen mag, an Wundern und Zeichen, wir bleiben und halten an dem fest, was wir haben. Das kann jeder Christ bewältigen. Wenn wir Jesus in kindlicher Weise treu bleiben, kann uns nichts passieren. Johannes schrieb einmal, ihr stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Das heißt doch nichts anderes, als dass wir das Ziel nicht aus eigener Kraft und mit eigener Anstrengung erreichen werden. Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns lebt, er bringt uns ans Ziel. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und wenn wir uns an Jesus klammern, brauchen wir keine Angst zu haben. Und wenn um uns alles zusammenbricht, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein Wort an diese Gemeinde und dass du gerade auch die Christen, die dir treu geblieben sind, die nicht von dir weggingen, die nicht andere Götter verehrten, dass du da genau hingesehen hast und dass du sie ermutigt hast und dass du ihnen eigentlich eine leichte Aufgabe gegeben hast, einfach daran festzuhalten, was sie haben. Sie müssen nicht gegen Mächte kämpfen, denen sie nicht gewachsen sind. Das tust du. Und ich danke dir, dass du uns keine großen Lasten auferlegst, sondern dass es reicht, wenn wir dir treu bleiben. Und dass du da eine wunderbare Zukunft für uns bereithältst. Halte uns wach, dass wir auch erkennen, wo so Mechanismen eintreten, wie diese Isebel in Gang gebracht in dieser Gemeinde. Dass wir wachsam sind und es nicht zulassen, dass unser Leben von Menschen beherrscht wird, die Machtansprüche stellen, die uns von dir wegziehen. Und dafür hast du uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und danke, dass der in uns ist und lebt, stärker ist als der, der in der Welt lebt. Amen.